dann möchte ich vor der Predigt noch beten. Herr Jesus, du bist unser Herr. Du bist es, der zu uns redet und lebendige Worte hat. Und darum wollen wir dich bitten, dass du in dieser Predigt durch deine Worte zu uns redest und dass du verändernde Worte zu uns sprichst, Herr. Segne du uns. Amen. Es gibt Predigten, da fängt man mit dem Thema an und sagt oder stellt irgendeine kluge Frage, die irgendwie zum Einstieg hilft. Und es gibt Predigten, da fängt man am besten mit dem Text an, den Bibeltext vorzulesen. Heute ist so eine Predigt, wo ich mit dem Bibeltext anfange, mit dem Predigttext. Der ist nämlich ein bisschen länger, aber deswegen nicht uninteressanter. Aber ich lese den gleich mal vor und dann sage ich was dazu. Um die Situation, den Kontext, wie man den Zusammenhang, wie man so schön sagt, zu verstehen. Wir befinden uns in der Situation, dass Jesus gerade gefangen wurde am Abend im Garten Gethsemane. Er wurde verhört und früh am Morgen macht sich der Hohe Rat, der ihn in der Nacht schon verhört hat, macht sich der Hohe Rat mit ihm auf zu Pilatus. Und das lese ich euch jetzt vor. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passahmahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, wir dürfen niemand töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas war aber ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Ein langer Text, um das Ringen Jesus zu verurteilen. Und es ist interessant, weil dieser Text ist voller Spielchen, voller Intrigen und Ungerechtigkeiten. Und der Kernsatz aus diesem ganzen Predigttext kommt von Pilatus selber. Die Frage an Jesus, was ist Wahrheit? Eine verzweifelte, neugierige und resignierte Frage, die in diesem Text ganz unterschiedlich beantwortet wird und am Ende abschließend von Jesus beantwortet wird. Es geht damit los, dass die jüdischen Genossen Jesus abliefern. Aber das Haus des Heiden Pilatus betreten sie lieber nicht. Sie wollen ja am Abend noch schön das Passahlamm essen. Das ist ihre jüdische Wahrheit. Sie haben kein Problem damit, jemanden zur Schlachtbank zu führen und ermorden zu lassen. Aber später noch schön das Passahlamm essen. Das hat nichts mit der Barmherzigkeit zu tun, des Alten Testaments. Es hat auch nichts mit Vergebung zu tun. Es ist nur auf die kalte, religiöse Gerechtigkeit aus und den Wunsch, den Störenfried, diesen elenden Störenfried wegzumachen. Pilatus riecht den Braten. Er hat überhaupt keinen Bock auf diesen religiösen Mist. Das zeigt sich auch im Lukas 13, Vers 1. Da wird schon mal von Pilatus geredet. Und da heißt es, dass Pilatus das Blut derer, die gerade opfern wollten, mit ihren Opfertieren vermischte. Das heißt, er hat die einfach beim Opfern niederschlachten lassen. Tut mir leid, ist jetzt nicht jugendfrei, aber so war's. Der hat da keine Lust drauf gehabt. Und das war auch sowieso, dieses Israel, das war das aufrührerischste Städtchen oder Land, der aufrührerischste Landfleck im ganzen Römischen Reich. Da wollte eigentlich auch niemand hin. Und er selber hat auch keine Lust darauf gehabt. Er hat kein Verständnis für diese Juden. Und er hat schon genug Probleme wegen diesen Juden gehabt mit dem Kaiser. Weil sie immer wieder Probleme machen. Er will wissen, was hat er denn gemacht, wenn er ihn schon so zu mir bringt mit so einem Mob an Leuten, die ihn mir alle bringen. Hätte ja gereicht, wenn ein paar Leute kommen. Was soll der denn nun Besonderes gemacht haben? Ah, die Juden, die wollen nicht so richtig rausrücken mit dem, was Jesus gemacht hat. Vertrau uns doch, wenn wir ihn schon bringen, dann muss er doch ein Übeltäter sein. Pilatus riecht, dass das nicht ganz in Ordnung ist. Und spielt den Ball wieder in ihre Hälfte und sagt, nur dann kümmert ihr euch doch drum. Wenn es ein Übeltäter ist, dann verurteilt ihn doch. Mist. Ah, da müssen sie dann doch rausrücken, dass sie ihn eigentlich tot sehen wollen. Wir dürfen niemanden töten. Sie durften keine Todesurteile aussprechen. Und Johannes gibt noch diesen Hinweis, dass das passiert ist, damit das erfüllt wird, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich muss erhöht werden. Wenn die Juden ihn getötet hätten, hätten sie ihn gesteinigt. Aber es müssen ihn die Römer töten, denn die kreuzigen, nur die erhöhen. Pilatus hat aber auch darauf scheinbar keine Lust. Er hat keine Lust, den zu spielen, der im Endeffekt nur das macht, was die anderen wollen. Ja. Heißt das so? Was richtig? Erfüllungsgehilfen, danke. Manchmal habe ich Wortfindungsstörungen. Ich werde ja bald 40. Also, den Erfüllungsgehilfen wollte er nicht spielen. Und er will das nochmal hinterfragen. Er fragt Jesus, bist du denn der König der Juden? Bist du eine politische Gefahr für mich? Denn wenn er eine politische Gefahr ist, dann ist es überhaupt keine Frage. Dann ist er sofort weg vom Fenster. Weil das wäre ja wieder ein Grund für Aufruhr und so weiter. Jesus hinterfragt ihn aber erstmal, ist das deine Idee oder haben das andere erzählt? Und Pilatus macht es nochmal klar, mir ist das eigentlich ganz egal, was hier, bin ich Jude? Muss mich das kümmern, ob du der König der Juden bist? Er findet es wahrscheinlich lächerlich. Er findet es lächerlich, dass Jesus der König der Juden sein sollte. Weil ein König, der hat in irgendeiner Form einen Hofstaat, der hat Leute, die ihm zu Diensten sind. Der hat Soldaten, die sich darum kümmern, dass ihm nichts passiert. Wie kann dieser Mann, der da so erbärmlich steht, König der Juden sein? Aber er will auch dahinter kommen, was mit Jesus los ist. Er will auch wissen, warum sich diese Leute so Mühe geben, dass er sterben soll. Wenn er jemanden umgebracht hätte oder, dann könnt ihr das verstehen. Aber er will wissen, was ist da los? Und Jesus erklärt es ihm, dass er sehr wohl ein König ist, aber dass er keine weltlichen Herrschaftsansprüche stellt, dass er kein Land für sich beansprucht. Und er macht seinen Auftrag klar in Vers 37. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und dann kommt die Kernfrage, was ich vorhin schon gesagt habe von Pilatus. Was ist denn bitteschön Wahrheit? Also steht nicht bitteschön, aber was ist denn Wahrheit? Denn am Ende nimmt ja jeder von uns Wahrheit für was anderes. Also jeder hat seine eigene Wahrheit. Und jeder nimmt das, was ihm passiert ist und das, was ihm wichtig ist, absolut. Ne? Was ich denke, das halte ich für die Wahrheit. Das ist ja richtig, oder? Ich habe diesen Monat weniger Geld vom Amt bekommen. Da dreht sich alles darum. Mir hat jemand nicht geglaubt. Und alles dreht sich in meinem Leben darum. Das ist das Wichtigste. Das ist die Wahrheit. Ich habe irgendeine neue Erkenntnis. Und alles dreht sich darum. Das ist ja das, was ich erlebe. Das ist meine Wahrheit. Jeder von uns hat seinen eigenen Kosmos, sein eigenes Ding und das ist die Wahrheit. Und so hatten die Juden ihre Wahrheit und so hatte Pilatus seine Wahrheit. Am besten ist es zu merken, wenn zwei Parteien im Streit liegen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ob ihr schon mal irgendwo vermittelt habt. Und dann merkt ihr, der eine erzählt euch das eine. Das kannst du dir nicht vorstellen, was der gemacht hat. Und dann redest du mit dem anderen und er sagt, der hat das und das gemacht. Und du denkst, es haben irgendwie beide recht. Es haben beide irgendwie recht, aber irgendwie auch nicht. Also der eine betont das eine stärker und der andere das. Und daher kommt der Streit. Jeder hat recht, jeder hat seine Wahrheit, seine Sicht auf die Situation. Wir hatten das ja schon mal mit den Zeugen bei einem Autounfall. Jeder sieht was anderes. Und so wie die Juden sich sicher sind, dass sie den größten Verbrecher am Haken haben und ihn irgendwie einfach nur weghaben wollen, so sicher sich die Juden sind, Gott einen Gefallen zu tun, weil sie einen Lästerer beseitigen, so sicher ist sich Pilatus, dass sie nicht recht haben, dass die Juden nicht recht haben und dass an diesem Mann eigentlich gar nichts dran ist, was man verurteilen könnte. Die Szene geht weiter und Pilatus versucht dieser Situation nochmal zu entkommen. Und er sagt ihnen das auch nochmal. Ich finde keine Schuld an ihm. Nur weil er behauptet, König der Juden zu sein und sich auf irgendein fernes Reich zu berufen, aber gar keine Besitzansprüche stellt. Was soll denn das bitte schön für eine Schuld sein? Es ist maximal irgendein Spinner. Und er bietet ihnen auch noch einen Ausweg an und sagt, dieser Barabbas, der ist doch ein echter Verbrecher. Der hat wirklich was gemacht, was eine Verurteilung verdient. Ich stelle sie euch gegenüber, jetzt lasst den doch frei. Er führt die Anklage ad absurdum durch einen echten Verbrecher. Aber da lassen sie sich nicht drauf ein. Die wollen Jesus weghaben. Und Pilatus lässt Jesus geiseln. Geiseln ist, bei den Juden war es 40 minus 1 Schläge mit der Peitsche. 39 Mal auf den Rücken schlagen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal, wir haben als Kinder mit der Peitsche gespielt vom Opa und haben also aus Spaß, haben es mal ausprobiert, aufs Bein. Das hat gebrannt. Nachhaltig hat das gebrannt. War richtig, das ist nicht schön. Wenn man davon 39 Schläge auf den Rücken bekommt, das sind schon ein paar Narben. Das Problem ist nur, dass die Römer so perfide waren, dass sie noch ein paar Metallstückchen in die Peitsche immer mit eingeflochten haben. Da bleibt nicht viel Rücken übrig, kann ich euch sagen. Also lässt er ihn auspeitschen, er lässt ihn geißeln, er lässt ihn verspotten und er lässt ihn misshandeln. Die Soldaten treiben ihren Spott mit ihm. Und wahrscheinlich wollte Pilatus den jüdischen Mob damit so ein bisschen besänftigen. Er hat gedacht, naja gut, jetzt sehen Sie, ich habe ihm was getan, aber jetzt ist aber wirklich gut. Aber auch das half nicht, sie wollten ihn unbedingt tot sehen. Was ist die Wahrheit? Und am Ende muss man sagen, Jesus wird zur Antwort auf diese Frage. Jesus ist die Antwort. Die religiöse Wahrheit wollte Jesus tot sehen, weil er Gotteslästerer ist. Die politische Wahrheit hat ihn umgebracht, obwohl er unschuldig war. Und solche Versagen, das macht Gott wütend. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, klingt vielleicht ein bisschen kindisch. Das macht Gott wütend. Gott ist doch kein kleines Kind, wo man sagen kann, oh, jetzt ist er aber sauer. Aber wir müssen uns klar machen, oder mir ist das vor kurzem klar geworden, Gottes Zorn ist eine reale Größe. Ich bin ja eigentlich sehr vorsichtig, was das angeht. Ne? Ich bin sehr vorsichtig mit so drohenden Bildern, weil das schon oft missbraucht wurde, um Menschen Angst zu machen. Und dann wären sie hoffentlich Christen. Und ich glaube, das ist keine Basis für eine gute Beziehung zu Gott. Aber beim Upgrade-Kongress war ich in der Morgenandacht. Und da war so ein Ablauf und da sollte man Stille haben und dann sollte man sich mit seinem Nachbarn unterhalten und so weiter und so fort. Und ich hatte da wie so eine, ich will es nicht sagen, Erscheinung, aber manchmal hat man das so, dann bleibt man an einem Gedanken hängen und auf einmal, das ist so eine ganze Kette, so, auch so wie so eine Erkenntnis. Und es ging um den Text aus dem 1. Thessalonicher. Und der letzte Satz, der hat mir zu schaffen gemacht. Da schreibt der Paulus nämlich, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Und ich hatte das so es kam mir wie so eine Eingebung, ja natürlich. Es gibt so vieles, was mich wütend macht. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Pfarrer hier, der hat uns erklärt, aus Äthiopien, da ist er immer wieder, und hat uns erklärt, was da los ist. Und hat uns erklärt, hat geredet von Genitalverstümmelung an Mädchen. Er hat geredet von Kindern, die einfach geopfert werden, irgendeinem Kult. Das macht mich wütend. Und manche konnten es gar nicht glauben aus dem Rentnerkreis. Und sagte, ja, natürlich. Und da hat noch ein Beispiel gebracht aus Indien. Ich wusste das schon, dass da jung verheiratete Frauen zum Teil umgebracht werden, weil man einfach die Mitgift der Eltern möchte, aber die Frau dann gerne entsorgen würde. Das macht mich wütend. Da könnte ich stinksauer werden. Wenn ich höre, was auf der Welt alles passiert, wo Menschen getötet werden, einfach weil jemand durchdreht oder weil jemand eine andere Vorstellung hat, weil jemand seine Sicht auf die Wahrheit hat, aber die nicht zu den anderen passt. Da macht mich das wütend. Aber wie viel mehr muss das Gott wütend machen? Ich habe vor ein paar Wochen darüber gepredigt, dass er den brennenden Dornbusch nicht einfach so gemacht hat, sondern Gott ist da, der ist in der Materie. Und wenn junge Mädchen verstümmelt werden, dann sieht Gott das nicht irgendwie von oben vom Himmel und sagt, uiuiui, ist dabei. Und wenn junge Frauen in Indien umgebracht werden, dann ist Gott dabei, der hört nicht nur davon. Wenn in Australien oder Neuseeland jemand 50 Leute erschießt in der Moschee, dann ist Gott dabei. Ist er bei den Opfern dabei. Wenn die sterben, dann ist er bei den Angehörigen dabei, die jahrelang damit zu tun haben, dass das passiert ist. Gott ist bei all dem dabei. Gott ist auch dabei, wenn wir über jemanden reden und über jemanden lästern. Und er ist auch bei demjenigen dabei, der die Konsequenzen davon zu tragen hat. Und der darunter leidet, dass über ihn geredet wird. Und dann kann man verstehen, dass Gott zornig ist. Dass Gott wütend ist. Nicht auf eine kindische Art, sondern auf eine sehr existenzielle Art und Weise. Gott sei Dank ist Jesus die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Er sagt nicht die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Nämlich die Wahrheit, dass wir bei genauerer Betrachtung allesamt Lumpen sind und Heuchler. Es tut mir leid, ich kann leider nichts Positiveres sagen. Dass wir in dem, was auch wir tun, wo wir uns doch so gut für so gut halten, Drecksäcke sind. Jesus ist am Kreuz und in dem Sterben am Kreuz, aber auch die Wahrheit, die sagt, dass Gott uns trotzdem retten will. Dass Gott uns trotzdem, was wir alles tun und lassen, liebt. Lieben möchte. Möchte, dass wir zu ihm kommen, damit er uns retten kann. Und deswegen gibt es auch diese resignierte Frage von Pilatus. Was ist Wahrheit? Was soll Wahrheit schon sein? Nur eine Antwort. Jesus ist die Wahrheit, der uns Verbrecher aus Gnade errettet. Und ich will mit einem Satz schließen, den Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Das sagt er nämlich im Johannes 8, 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dass wir Lumpen und Drecksäcke sind, ist keine Drohung. Das sage ich euch nicht, damit ihr euch schlecht fühlt, sondern wir dürfen uns gut fühlen. Wir müssen nämlich nicht mehr so tun, als wären wir gut. Wir müssen nicht mehr so tun, als wären wir die feinen Leute, die es doch irgendwie doch hinkriegen. Nein, wir dürfen der Wahrheit ins Auge blicken und dürfen aber auch der Wahrheit ins Auge blicken, die andere Seite der Medaille, dass wir gerettet sind. Und das macht frei. Das macht frei davon, toll sein zu müssen. Und versteht mich nicht falsch. Wir sind gut von Gott, auch gut geschaffen mit Gaben, mit denen wir uns gegenseitig dienen dürfen. Du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast. Aber wir müssen nicht so tun, als könnten wir alles selber beherrschen und alles selber hinkriegen. Das macht uns frei, diese Wahrheit macht uns frei davon, stark sein zu müssen. Es macht uns frei davon, ach, es wird alles schon irgendwie. Das hilft uns, demütig zu beten, wenn eine Verletzung passiert. Wenn wir hören, dass da jemand Krebs hat, wenn wir hören, dass da jemand sich verletzt, wenn wir hören, dass jemand vor einer schwierigen Situation steht, dann nicht stark sein zu müssen, nicht zu sagen, das kriege ich schon, hat doch immer geklappt, das hat schon immer geklappt. Daran bin ich noch nicht zugrunde gegangen. Sondern an dem Punkt zu sagen, ich muss nicht stark sein, ich darf beten, ich darf mich an meinen Jesus ranhängen. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Lasst uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du die Wahrheit bist, an die wir uns hängen dürfen. Die Wahrheit, der wir uns stellen und die Wahrheit, von der wir Gnade empfangen und Barmherzigkeit. Jesus, wir wollen aufhören, stark zu sein. Wir wollen aufhören, alles allein durchzukriegen. Wir wollen anfangen, damit uns an dich zu hängen. Wir wollen anfangen, dich zu bitten, aus dir zu leben, aus deiner Kraft zu leben. Jesus, wir werden so oft abgelenkt. Wir bitten dich, Herr, dass du uns da an die Hand nimmst. Wir bitten dich, dass du uns hilfst und dass du unsere Wahrheit immer wieder durchkreuzt, dass du unsere Wahrheit immer wieder entlarvst als unseren eigenen Kosmos, der mit dir nichts unbedingt zu tun hat. Jesus, wir wollen ganz aus dir leben und wir bitten dich, dass du uns dazu segnest. Jesus, wir wollen dir das bringen, was uns beschäftigt und das sind vor allen Dingen diejenigen, die in unserer Gemeinschaft krank sind, die sich verletzt haben, die unter Krankheiten leiden, die unter Krebs leiden, unter ganz vielen anderen Krankheiten. Wir wollen dich bitten, ganz speziell für die Peggy, wir wollen dich bitten für den Johannes, wir wollen dich bitten für den Bernd Reuk, wir wollen dich bitten für die Walli. Herr, und es sind noch so viele mehr, die mit Krankheit zu kämpfen haben. Wir bitten dich auch für diejenigen, die mit Verlust zu kämpfen haben. Wir bitten dich um die Angehörigen vom Andreas, der vor ein paar Wochen gestorben ist. Wir bitten dich, dass du tröstest und segnest. Herr, wir wollen dich bitten, dass die Menschen in Spremberg, die keine Ahnung haben von dir, die keine Ahnung haben von dir als der Wahrheit, dass wir als Kinder erkannt werden, als deine Kinder, dass wir als Botschafter an Christi Stadt in diese Stadt gehen und Zeugen sind, dass die Menschen dich kennenlernen. Bitte segne du uns dazu als ganze Gemeinschaft. Jesus, und es gibt noch viele Sachen, die wir dir sagen wollen und jetzt nicht sagen, sondern in das Gebet münden lassen, das du deinen Jüngern beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.